Bei uns in Deutschland haben wir eine ganz besondere Situation. Die Situation ist anders. Ich will mal sagen, wahrscheinlich auch die nördlichen Länder, Dänemark, also Nordeuropa, haben wir eine besondere Situation. Nämlich unser Mitteleuropa ist ganz stark geprägt von der Landeskirche, von der katholischen und der evangelischen. Das ist in Brasilien vollkommen anders. Vollkommen anders. Und wir setzen uns auseinander mit einem echten Problem, welches wir seit Martin Luther haben. Also was ich jetzt sage, ist für diejenigen, die sich auch ein bisschen für Hintergründe des biblischen Glaubens interessieren. Martin Luther wollte ein ganz großes Thema bringen. Neben der Tatsache, dass wir in Jesus Christus alleine die Erlösung haben, wollte er das allgemeine Priestertum aufrichten. Martin Luthers Wunsch war, dass alle Menschen in der Gemeinde mit Jesus verbunden sind und dass sie Priester sind füreinander. Das ist mein Thema heute Morgen. Aber er hat es nicht geschafft. Das Ergebnis der lutherischen Revolution waren nur Kriege und Kriegsgeschrei in Deutschland bis hin zum 30-jährigen Krieg und darüber hinaus. Und was Luther, das praktische Erbe, was er hinterlassen hat, von dem theoretischen Erbe zehren wir heute noch, aber von dem praktischen Erbe, was er hinterlassen hat, ist nicht viel übrig geblieben. Das war nämlich eine kalte Orthodoxie. In den sogenannten reformierten und lutherischen Kirchen der letzten Jahrhunderte, und ich sage das deswegen, weil das heute noch so ist, wir sind umgeben, wenn ihr ganz Reda-Wiedenbrück anguckt und ihr geht hin und ihr fragt 100 Leute, welche Beziehung hast du zu Gott oder zu Jesus? Dann werden wahrscheinlich, ich sage mal, 98 werden sagen, ja, ich glaube an Gott, ja, ich glaube irgendwie auch in Jesus, ich gehe auch zur Kirche, ich denke, dass man auch ein gutes Leben führen sollte und dass es in Ordnung ist, an Gott zu glauben, er hat auch vielleicht die Welt geschaffen. Und dann werden die Leute vielleicht weiterreden. Was sie sagen ist, da ist Gott und sein Reich oder was immer damit zu tun hat, katholisch, evangelisch, sonst was, und auch, oder auch freikirchlich, denn auch in allen Freikirchen ist die Orthodoxie immer noch ein Teil ihrer Realität. Das andere ist das, was dann in der Kirchengeschichte durch den Pietismus in unser Land hineingetreten ist. Und vom Pietismus zehren wir heute auch. Der Pietismus hat die Orthodoxie überwunden und hat persönliche Gemeinschaft mit Jesus in einer Weise etabliert, bis hin zu mein süßes Jesuleinchen, ich möchte mich in deinen Wunden bergen, ich schwimme in deinem Blut. Solche Dinge sind gesagt worden von Pietisten, ja? Aber die Mehrzahl von ihnen hat etwas Gutes in unser Land hineingebracht, nämlich eine persönliche Lehre von Wiedergeburt, von persönlicher Nachfolge und auch vom Priesterdienst. Ich erinnere an Philipp Jakob Spener, an Nikolaus von Zinzendorf, an August Hermann Franke und an viele andere. Unsere Gemeinde hier möchte die Orthodoxie dieses ich glaube an Gott, ich habe eine Vorstellung von ihm, ich sage oder ich habe eine Vorstellung, wie ein Christ sein sollte, wie Christentum aussieht und so weiter. Liebe Geschwister, das hat gar nichts, aber auch gar nichts mit dem christlichen Glauben zu tun. Das ist eine Kenntnis von Gott, aber kein Leben mit ihm. Und davon wollen wir reden. Wir reden von dem Leben in Christus. Und ich sage das deswegen so deutlich, weil gerade in Reda-Wiedenbrück, in unserer Stadt hier, wahrscheinlich auch in Gütersloh, das ist gottlos. Wir leben in einem Meer von Gottlosigkeit, ihr Lieben. Das mag in Bielefeld ein bisschen anders sein. In Bielefeld versammeln sich wirklich Sonntag für Sonntag 15.000 Mennoniten. 15.000. Sagen wir mal 10.000, aber 10.000 auf jeden Fall. Also ich kenne allein eine Gemeinde am Jungbrunnenweg in Baumheide, die hat mit all ihren Mitgliedern, das sind 5 Niederlassungen, haben die 8.000 Mitglieder. So, und dann gibt es noch 20 andere tolle Freikirchen. Also in Bielefeld hat Gott viel getan. Meine Schwiegertochter Madalina berichtete, sie war in Südafrika. Sie sagte, weißt du, wenn du durch Südafrika fährst, durch Johannesburg, dann hast du das Gefühl, hier leben nur noch Christen. Weil an jeder Ecke sind überall christliche Gemeinden. Und das sieht in Brasilien auch anders aus. Aber wir leben in Deutschland. Und deswegen reden wir davon. Wir leben in Deutschland, wir leben in Reda-Wiedenbrück. Ich weiß nicht, welche Freikirche es hier noch gibt und wie viele Menschen in unseren wunderbaren Großkirchen eine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Ich möchte heute und wahrscheinlich das nächste Mal über ein ganz entscheidend wichtiges Thema sprechen, nämlich über das allgemeine Priestertum der Gläubigen. Ich sage es nochmal, Luther hat darunter gelitten. Er ist verhärmt und einsam gestorben. Luther ist nicht mit Siegesgeschrei ins Grab gesunken. Je länger er lebt, desto mehr war er frustriert über den Streit, über den politischen Streit, über den konfessionellen Streit, der entstanden war. Seine Reformation hat nicht das erwirkt, was er sich eigentlich vorgestellt hatte. Das war später erst dem Pietismus und in England dem Methodismus vorbehalten. John Wesley, Charles Wesley, George Whitfield, das waren die großen, wunderbaren Lehrer in England. Genug der Theologie, werden wir praktisch. Das erste Bild, wenn es irgendwie geht, ist auch jetzt ein Einleitungsvers. Den Leitvers lese ich gleich. Das ist ein Einleitungsvers, der uns aber schon in die richtige Richtung führt. Wir wollen den mal gemeinsam lesen. Denn die, welche er zuvor ausersehen hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Und die, die er vorausbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, denen hat er auch die himmlische Herrlichkeit verliehen. Ganz kurz mal angucken. Geschwister, jeder von euch, jeder ist berufen, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das ist eine Aussage. Die kannst du nicht orthodox irgendwo in einen Bilderrahmen hängen und dir meinetwegen ins Wohnzimmer. Du kannst dir deine ganzen Wohnzimmer vollhängen mit christlichen Sprüchen, aber das ändert noch nicht dein Leben. Nein, du, jeder von uns, kann gleichgestaltet werden. Ich bete dafür und lebe darin an jedem Tag. Jesus, du lebst in mir und du gestaltest mich um von Tag zu Tag. Ihr alle seid vorausbestimmt. Alle. Ihr alle. Und ihr seid berufen. Die Orthodoxie, der tote Glaube an Gott und an das Christentum, hat keinen Anteil an Berufung. Berufung ist das, was der Pietismus uns gebracht hat. Und ist das, was der lebendige Glaube uns sagen möchte, du bist berufen. Nicht nur an Gott zu glauben, sondern mit ihm zu leben, im Alltag, in allem. Du bist berufen. Du bist gerechtfertigt und du lebst in der himmlischen Herrlichkeit. Meine Mutter ist jetzt gerade in der letzten Woche 92 Jahre alt geworden. Und die ganze Meschpoke saß also da bei ihr im Seniorenpflegeheim, wir waren alle zusammen, Kinder, Enkel, Urenkel, und sie sagte, ich freue mich auf die Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit Jesu lebt in mir und ich werde in die himmlische Herrlichkeit eingehen. In diesen Versen gleichgestaltet, vorausbestimmt, berufen und gerechtfertigt, liegt ein Gedanke drin, an dem ich mich lang entwickeln möchte in den nächsten 4 Wochen, heute eingeschlossen. Die habe ich jetzt nicht auf der Folie, ich nenne die mal. Das ist erstens Berufung. Ich habe es gerade eben angedeutet. Das zweite ist Befähigung. Alter, du guckst schon so komisch, ne? Ich sehe an deinem Gesicht, was ich nochmal näher erklären muss. Ja, ich sag gleich was dazu. Und das dritte ist Begabung. Hier haben wir die Gaben, wo ich ja immer schon mal drüber sprechen wollte. Nochmal, die Berufung, darüber spreche ich heute Morgen. Befähigung bedeutet, Gott hat jedem von uns ein anderes Maß gegeben. Da gibt es Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, da gibt es Pastoren. Es gibt Pastoren, die leiten eine Gemeinde mit 30 Mitgliedern. Es gibt Pastoren, die haben ein Maß und die leiten Gemeinden mit 200 Mitgliedern. Ich meine ja aber nicht Mitglieder auf dem Papier, sondern die im Gottesdienst sind. Ja? Und es gibt Pastoren, denen hat Gott ein großes Maß gegeben, braucht er gar keine Namen irgendwie nennen, und die leiten eine Gemeinde mit 1000, 2000 oder 3000 Mitgliedern. Die haben eine unglaubliche große Kraft oder ein anderes Maß. Und es ist ganz wichtig, dass jeder Christ, jeder Jünger Jesu sein Maß kennenlernt. Darüber rede ich noch. Heute geht es mir um die Berufung. Okay, und jetzt kommt unser Leitvers für heute Morgen. Ach, da steht es ja. Berufung, Befähigung, Begabung. Ne? Das wäre die nächste Folie, ich lese schon mal. Und da steht 1. Petrus 2, Vers 4 bis 5 und 9 bis 10. Wenn ihr zu ihm, dem lebendigen Stein, das ist Jesus, ne, herantretet, der von den Menschen zwar als unbrauchbar verworfen, bei Gott aber als auserwähltes Kleinod gilt, so, das ist ja noch Jesus, jetzt kommt ihr dran, so werdet auch ihr, selbst als lebendige Bausteine zu einem geistlichen Haus, zu einer heiligen Priesterschaft aufgebaut, um durch den Geist gewirkte Opfer darzubringen, die Gott durch Jesus Christus wohlgefällig sind. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, die heilige Volksgemeinschaft, das zum Eigentum erkorene Volk und sollt die Tugenden dessen verkünden, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat, euch, die ihr vordem ein Nichtvolk wart, jetzt aber das Volk Gottes seid, einst ohne Gottes Erbarmen, jetzt aber reich an Gottes Erbarmen. Das Neue, worüber ich jetzt eben predigen möchte, ist wirklich, was macht die Liebe Gottes, das Verständnis seiner Erlösung, was macht das mit uns? Wie möchte Jesus in uns wohnen? Wie möchte er uns gebrauchen? Zum Beispiel, wir sind seine Gesandten, so wie er gesandt war vom Vater. Ich bin gesandt, um zu verkündigen. So sind wir gesandt zu den Menschen. Jeder auf seine Weise. Lucia redet anders mit den Nachbarn. Die kann es in einer unglaublichen Art und Weise. Kaum ist ein neuer Nachbar da, dann bekommt er das Evangelium zu hören, stimmt's? Andere sind da etwas mehr slow going, ne? Da dauert das ein bisschen, aber dafür haben andere wieder andere Gaben. Wir sind seine Gesandten, wir sind seine Diener. Jeder einzelne von uns. Wir sind Werkzeuge von ihm. Das sind alles nur Bilder. Wir sind Mitarbeiter und wir sind seine Priester. Das musst du dich jetzt wirklich mal reintun. Ich hatte in der Vorbereitung meine alten Predigten mir mal angeguckt über Priestertum der Gläubigen. Ich habe gemerkt, ich kann keine davon gebrauchen, denn ich habe mich auch weiterentwickelt. Und mein Verständnis hat sich weiterentwickelt. Deswegen, was ich euch heute mitteile, sind einfach meine neuen Gedanken zu diesem Thema. Im Alten Testament, ah nee, dazu kommen wir jetzt eigentlich gleich mit dem nächsten Vers. Ja, wir gehen mal zum nächsten. Das ist unser Leitvers, okay? Aber jetzt betrachten wir einen alten geschichtlichen Vers. Wir gehen zurück, 2. Mose, Kapitel 19. Und wisst ihr, wann das stattfand, was wir jetzt vorlesen? Das fand statt 1250 Jahre vor Christus. Ein ganzes Jahrtausend vor Alexander dem Großen. Okay, wir lesen mal diesen Vers. Im dritten Monat nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten, an diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Sie waren nämlich von Rephidim aufgebrochen und in die Wüste Sinai gelangt und lagerten sich dort in der Wüste, und zwar dem Berg gegenüber. Das ist dieser Sinai. Als Mose dann zu Gott hinaufstieg, rief der Herr ihm vom Berge herab die Worte zu. Liebe Geschwister, und jetzt kommen ein paar Verse, die sind richtig neutestamentlich. Die Verse, die jetzt kommen, hat Israel nicht geschafft umzusetzen. Das alttestamentliche Bundesvolk hat es nicht geschafft, dem zu entsprechen, was Gott als heilige Berufung auf sie gelegt hatte. Nämlich, ihr selbst habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch hierher zu mir gebracht habe. Wenn einer sagt, Christentum wäre Religion, dann sag, pfui, was sagst du da? Christentum ist keine Religion. Christentum ist der Ruf des allmächtigen Gottes. Komm zu mir. Du als Einzelner, komm zu mir. Willi, komm zum Vater. Verstehst du? Christus für alle Räder wie ein Brück, komm zum Vater. Komm zu mir. Das ist Christentum. Ich habe euch hierher zu mir gebracht. Das hat Israel nicht verstanden. Aber sie haben es wenigstens aufgeschrieben. Und nun, wenn ihr meinen Weisungen willig gehorcht und meinen Bund haltet, so sollt ihr aus allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten verkündigen sollst. In diesen paar Sätzen ist das ganze Alte Testament enthalten. Frage: Hat Israel das getan, was hier steht? War ganz Israel eine heilige Priesterschaft? Was lesen wir später? Aaron und seine Söhne wurden, Aaron war der hohe Priester. Und seine Söhne wurden auch auserwählt. Dann wurde der Stamm Levi ausgesondert, um Priester zu sein. Sie waren die Leviten, aber aus ihnen wurden dann die Priester erwählt, die im Vorhof, im Heiligtum und der hohe Priester einmal im Jahr dann in das Allerheiligste ging. Liebe Geschwister, alles, was wir im Alten Testament lesen, das fand in der Wüstenwanderung in den 40 Jahren statt. In dem Moment, wo sie dann in das Land Israel, Kanaan, reingekommen waren und sich als Volk niedergelassen haben, ging es bergab. Bergab mit dem ganzen Priestertum, bergab mit der ganzen Frömmigkeit. Ein König nach dem anderen trieb es furchtbarer als seine Vorgänger. Das ist die Realität. Hier steht, ihr sollt ein Königreich von Priestern sein. Erster Abstieg, Israel wurde kein Königreich von Priestern, sondern da waren die Priester und hier war das Volk. Und damit war das Judentum nicht anderes als in anderen Religionen. Die hatten auch dann Priester und eben das Volk. Und der schlimmste Abstieg war, dass sie selbst dem nicht entsprachen, sondern gesündigt hatten und Gott wirklich einen ganz neuen Weg finden musste. Liebe Geschwister, wenn ich diese Verse hier lese, mir ist das Wort eingefallen, im Psalm steht das, ich blicke aber nach dem hin, der demütig und zerschlagenen Geistes ist und der in Ehrfurcht bebt beim Gedanken an mein Wort. Wenn ich daran denke, dass Gott uns, euch und mich auserwählt hat, Priester zu sein für den heiligen und lebendigen Gott, dann bebt mein Herz dabei. O Vater, und ich bin immer im Gebet, hilf mir, dem zu entsprechen. Hilf mir, ein Mensch zu sein, der priesterlich anderen Menschen dient. Oh ja, das werde ich gleich in aller Einzelheit noch tun. Aber ich kann es vorwegnehmen. Ich mache das mal ganz einfach. Ja, ich mache das mal vorweg. Und zwar, Alter, komm doch mal nach vorne. Knie dich doch mal hier hin. So. Also, was ich jetzt mache, ja, knie dich ja mal etwas näher hier dran. Okay. Was ich jetzt mache, kann jedem von euch an jedem Tag geschehen. Ihr werdet es gleich verstehen. Ich mache das jedenfalls bei mir im Geschäft und auch anderswo. Und wir machen das in unserer Hausgruppe, wenn wir uns wöchentlich treffen. Und zwar, wir sind alle Priester und wir sind alle füreinander verantwortlich. Für den anderen da sein, das ist Priester. Für sein, für den anderen da sein. Und zwar, wir sind das heilige Volk, wir sind auserwählt, auf höherem Grund zu stehen. So haben wir es früher gesungen. Herstelle mir, seit ich dies Heiligtum betrat, ist jeder Weg ein Himmelsfahrt. Und so. Stelle mich auf höheren Grund. Durch Jesus sind wir auf hohen Grund gestellt worden. Durch Jesus sind wir in sein Reich. Wir sind die heilige Volksgemeinschaft. Wir sind nicht irgendwelche Dummis oder Religiosis. Wir sind erwählt, eine heilige Volksgemeinschaft zu sein. So, jetzt stehe ich auf erhöhtem Grund und Alda hat ein Problem, eine Not, eine Krankheit oder irgendetwas. Und jetzt tue ich meinen Priesterdienst in meiner erhobenen Stellung. Strecke ich mich aus zu Gott. Hier ist Gott, hier oben, hier ist der Himmel. Und ich sage, Herr, ich bin schwach, ich kann nichts, aber du bist allmächtig. Und hier ist ein Mensch, der ist in Not. Bitte hilf diesem Menschen. Und jetzt strecke ich, und so hat es Mose auch immer wieder gemacht. Er ist auf den Berg gegangen. Er hat Vergebung für sein Volk erwirkt. Aaron ist mit einem Seil an den Füßen ins Allerheiligste gegangen, damit, falls er tot umgefallen wäre, hätte er wieder rausgezogen werden können. Ihr kennt die Geschichte, ne? Okay, so. Und jetzt strecke ich mich, so wie Mose, meine Hände aus zu Gott und bekomme von ihm Kraft und Hilfe. Sie fließt durch mich zu dem Menschen, der in Not ist. Das ist Priesterschaft. Ja? Und das kann jetzt anders sein. Stell du dich da mal drauf. Aber Schuhe vor, nee, ist schwierig, ne? Warte mal. Nein, brauchst du nicht. Okay. Dass man solche Schuhe so schnell ausziehen kann, das wundert mich. So. Jetzt kriegst du das in die Hand.
Du brauchst aber nichts sagen. Nein.
Und jetzt bin ich in Not. Jetzt bin ich nämlich, ich bin ja der Priester. Jetzt bin ich in Not und ich brauche die Gnade des Herrn, weil ich habe gesündigt oder es war etwas nicht in Ordnung. Ich bin richtig, ich habe neulich zu meiner Frau gesagt, ich habe heute einen moralischen, ne? Mir geht es heute nicht gut. Und so stehe ich und jetzt bist du der Priester und du legst deine Hand auf mich und mit der anderen streckst du dich aus zu Gott. Ja? Und jetzt fließt seine Kraft durch dich zu mir. Steht ihr? So. Dankeschön. Und so dürfen wir leben. Mal sind wir die Schwachen und wir brauchen Stärkung vom anderen. Mal dürfen wir uns aufschwingen mit Adlersflügeln und vor den Thron Gottes treten und sagen, Herr, ich brauche jetzt deine Kraft und Hilfe. Hier ist jemand, der ist in Not. Bitte wirke durch mich zu diesem Menschen. Okay? Gut, jetzt haben wir das Ende vorweggenommen. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein. So, jetzt machen wir Folgendes. Ich gehe nämlich, warte mal, du kannst jetzt das letzte Bild, glaube ich. Und zwar in den Hebräerbrief. Der Hebräerbrief ist der Brief im Neuen Testament, der am besten den Übergang erklärt vom Alten bis zum Neuen Testament. Hebräer Kapitel 4 bis Kapitel 7, da hole ich einige Verse raus und zeige uns jetzt, was Priesterdienst ist. Kapitel 4, wir fangen an mit Vers 14. Und da kommt gleich 5, warte, so ist gut. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel hindurchgegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so wollen wir am Bekenntnis festhalten. Wir haben ja an ihm nicht einen hohen Priester, der nicht Mitgefühl mit unseren Schwachheiten haben könnte, sondern in allen Stücken und auf gleiche Weise versucht wurde, nur ohne Sünde. Ihr merkt, was ein Priester ist, da gehe ich nicht in das Alte Testament, da habe ich nämlich keine guten Vorbilder, außer Samuel vielleicht, sondern wir gehen jetzt direkt zu Jesus, weil er das wirkliche Priestertum aufgerichtet hat. Und hier haben wir gelesen, er hat Mitgefühl mit unseren Schwachheiten. Erste Lektion. Ein Priester ist ein Mensch, der Mitgefühl hat. Wenn wir in unserer Hausgruppe sind, wenn wir uns treffen, wenn wir Gemeinschaft haben, dann haben wir Mitgefühl füreinander. Wir kommen dann nicht hin und sagen, na mal sehen, was heute Abend hier abläuft. Na mal sehen, wer macht denn heute die Andacht? Oder sonst was. Sondern wir kommen hin und wir schauen aufeinander, wir schauen uns in die Augen und wir spüren und wir sehen, was mit jemand ist, wo wir stehen. Manchmal haben wir einfach nur Freude. Gestern Abend waren einige von euch bei uns zu Hause und wir haben gegessen und getrunken, hinterher gesungen, wir haben Spaß gehabt und dennoch gucken wir aufeinander, wie geht es dir? Ja? Wir haben Empathie, so nennt man das heute. Früher hieß es Mitgefühl. Wir haben Mitgefühl füreinander. Jetzt gehen wir ins 5. Kapitel, Hebräer 5, Vers 4 bis 5. Und niemand kann sich selbst diese Würde zueignen, sondern er muss von Gott dazu berufen werden. So hat denn auch Christus nicht sich selbst die hohe Würde des hohen Priesters zugeeignet, sondern der, nämlich Gott, hat sie ihm verliehen, der zu ihm gesagt hat und so weiter, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Ja, das ist sehr schön, was du da machst, aber jetzt nochmal zurück zu diesem Wort. Ja, guck mal, wir haben jetzt die Bibel auf dem PC, das ist ja ganz toll. Das nächste Bild, da sehen wir, das nächste ist nämlich Berufung, ja. Du bist nicht Priester durch dich, sondern durch Jesus. Und ich bitte uns, dass wir alle uns dieser Berufung stellen. Das ist schwer, denn dann lebst du nicht mehr für dich, sondern du lebst für andere. Du gehst in den Gottesdienst, nicht mit dem Gedanken, na mal sehen, was kann ich heute hier mitnehmen von diesem Gottesdienst, sondern wie möchte Gott, wie möchte der Heilige Geist, wie möchte Jesus mich gebrauchen, um für den anderen da zu sein. Wir gehen zum nächsten und das steht in 5 Vers 8. Und er, Jesus, hat trotz seiner Sohnesstellung an seinem Leiden den Gehorsam gelernt. Das ist Demut. Priesterdienst ist nicht ein Dienst von der hohen Warte herab. Auch wenn wir erhöht durch Christus sind, ist es in Wirklichkeit ein Dienst, nämlich genau das Gegenteil davon. Wir sind erhöht durch Gott, aber vor den Menschen demütigen wir uns. Priesterdienst geschieht durch Demut. Das nächste, der 9. Vers. Nachdem er so zu Vollendung gelangt war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, zum Urheber ewigen Heils geworden. Wenn du Priester bist, Priesterin bist, dann vermittelst du das Heil Gottes. Du bist Seelsorger. Du sorgst für den anderen, wie ich das gerade eben mit Alda und mir dargestellt habe. Du streckst dich aus. Du nimmst von dem Reichtum Gottes und gibst ihn weiter. Ja? du bist Seelsorger, du bist ein Urheber, du bist ein Vermittler göttlicher Kräfte und Möglichkeiten, göttlicher Heilung. Wenn wir für Kranke beten, dann vermitteln wir Gottes Heil in den Menschen. Denn wir können nichts geben. Wir haben nichts von uns selbst. Wir nehmen es vom Herrn und geben es weiter. So, wir haben noch drei Punkte. Drei Punkte. Das nächste. Das, was der Priesterdienst gilt für immer und ewig. Warte mal, 3b. Mal sehen, ob das stimmt. Nee, warte mal. 7 Vers 3b, was rede ich denn? So, 7 Vers 3b. Er hat keinen Vater, keine Mutter, das bezieht sich auf Melchisedek, keine Ahnenreihe, weder am Anfang seiner Tage noch am Ende seines Lebens. Vielmehr gleicht er dem Sohn Gottes, er bleibt Priester für immer. Prophetie wird ein Ende haben, Zungenreden wird ein Ende haben, Heilung wird ein Ende haben, Wundertaten werden ein Ende haben, die Gabe der Leitung wird ein Ende haben, aber der Priesterdienst wird nie aufhören. Nie. Das geht bis in die Ewigkeit. Das nehmen wir gerade, diese Haltung, dieses Mitgefühl, die Empathie, das nehmen wir mit in die Ewigkeit. Das wird sich nicht verändern. Und das wird nochmal bestätigt in Vers 25. Daher vermag er, nämlich Jesus, auch denen, die durch seine Vermittlung zu Gott hinzutreten, vollkommene Rettung zu schaffen. Er lebt ja immer da, um Fürbitten für sie einzutreten. Jesus steht, ist jetzt beim Vater und er streckt seine Hand aus. Vater, da ist der Dorin im Krankenhaus. Und die Hausgruppe hat für ihn gebetet. Die haben so gebetet, die haben das so ernst gemeint. Wir können nicht anders, wir müssen dem Dorin jetzt helfen. Ja? So steht Jesus fürbittend für uns. Und diese Ewigkeit, dass dieser Dienst in die Ewigkeit geht, ist ein ganz wichtiges Merkmal. Deswegen ist diese Lehre vom allgemeinen Priestertum der Gläubigen so wichtig, liebe Geschwister. Das Zweitletzte. Ein Priester erfüllt das Gesetz. 7 Vers 12. Denn mit einer Änderung des Priestertums tritt mit Notwendigkeit auch eine Änderung des Gesetzes ein. Das finde ich interessant. Als ich das vor ein paar Jahren zum ersten Mal gelesen habe, das steht zum Beispiel auch im Vers 11b, auf diesem Priestertum beruht die ganze Gesetzgebung. Wir denken immer beim Alten Testament gleich an das Gesetz. Aber hier sagt der Hebräerbrief ganz deutlich, nicht das Gesetz steht im Alten Testament im Mittelpunkt, sondern der Priesterdienst. Das Gesetz muss sich nach dem Priesterdienst richten und nicht umgekehrt. Unsere Gebote-Orientierung ist wirklich nicht in Ordnung und sie ist nicht biblisch. Aber dazu will ich jetzt weiter nichts sagen. Eins ist klar, wenn du im Priesterdienst dienst, dann erfüllst du das Gesetz. Deswegen hat Jesus ohne jetzt irgendwie, jetzt muss ich dieses Gesetz erfüllen und dieses und dieses und dieses, er hat priesterlich den Menschen gedient und erfüllte damit das ganze Gesetz. Das wird in einer interessanten Weise in Jakobus 2, Vers 13, oh, ich habe ihn gerade gefunden, Jakobus 2, Vers 13, da steht, die Barmherzigkeit rühmt sich gegen das Gericht. Barmherzigkeit rühmt sich gegen das Gericht. Wer in Gottes Barmherzigkeit lebt, für den gibt es kein Gericht, für den gibt es auch kein schlechtes Gewissen. Für den gibt es nicht ein Gefühl der Unvollkommenheit. Nein, der ist ganz nah beim Herrn. Und jetzt komme ich zum allerletzten. Das Letzte. Ich habe nach einem Wort gesucht dafür. Ich habe einfach mal das Wort Stellvertreter gewählt. Ein Priester ist ein Stellvertreter. Er tritt ein für die Not eines anderen Menschen. Dieses für den anderen Dasein trifft es eigentlich am besten. In dem Wort liegt alles mit drin. Ich bin nicht für mich da, ich denke nicht an mein Wohlergehen, wie toll geht es mir und ja, was habe ich jetzt erkannt? Oh, ich freue mich schon auf die Predigt, kann ich meiner Gemeinde zeigen, was ich für neue Erkenntnisse bekommen habe? Pfui. Echter Priesterdienst ist total dienstorientiert. Ich leide für andere. Und ich fühle für andere, ich habe Mitgefühl, ich möchte für andere da sein. Das ist das, was wir im, darf ich nochmal den 25. Vers lesen, daher vermag er auch denen, die durch seine Vermittlung zu Gott hinzutreten, vollkommene Rettung zu schaffen. Er lebt immer da, um für sie, für uns, für mich, für dich einzutreten. Ich wünschte mir, dass der Heilige Geist, dass der Vater, dass Gott es schaffen könnte, durch unsere Gemeinde hier, in unsere Umwelt, in Oelde, in Marienfeld, in Riedberg, in Gütersloh und wo immer wir herkommen, uns mit Menschen zusammenzuführen, die in Not sind, die den Vater nicht kennen, die unter ihrer Sünde leiden, die vielleicht schlimme Dinge erlebt haben, eine geschiedene Ehe oder Kinder, die Drogen nehmen oder irgendwelche anderen furchtbaren Dinge, dass wir heilend eingreifen und wir Urheber des Heils werden für andere Menschen. Das ist mein Wunsch und das möchte ich jetzt einfach in eure Mitte hineinlegen. Nehmt das mit. Wir haben das Abendmahl gefeiert, wir haben, sind mit dem Leib Christi eins geworden, wir sind mit seinem Blut, mit seinem Leben eins geworden. Er möchte uns gebrauchen, um mit Mitgefühl, mit Empathie, mit Verständnis, mit Interesse vor allem, erstmal überhaupt für andere Menschen Interesse zu bekommen, anstatt nur an sich zu denken. Er möge uns gebrauchen und ich möchte jetzt mit uns noch beten und euch alle diesbezüglich segnen. Herr Jesus, du weißt, wie dieses Wort, diese drei großen Bibelabschnitte aus dem 1. Petrusbrief, aus dem 2. Buch Mose und aus dem Römerbrief Kapitel 8, mich angesteckt haben und mich hingeführt haben zu dieser zentralen Wahrheit, dass wir als Gemeinde Jesu eine Volksgemeinschaft von Priestern sind. Wir sind Menschen, die dir nachfolgen, die mit dir leben, die deine Freunde sind, die du begabt und bevollmächtigt hast. Und wenn du uns berufen hast, dann mit einer Berufung. Und das ist die Berufung zum priesterlichen Dienst. Und ich bitte dich, gib mir diesbezüglich noch mehr Offenbarung, wie das ganz praktisch werden kann. Aber jetzt möchte ich, Herr, unsere Gemeinde hier segnen, jeden Einzelnen an deinem Arbeitsplatz, mit welchen Menschen du auch immer umgehst. Manchmal fehlen dir die Worte, dann bete mit deinem Herzen. Bete innerlich, segne die Menschen. In der Straßenbahn, im Bus, auf der Straße, in den Geschäften, im Supermarkt, wo immer du bist berufen zu segnen. Du bist berufen, für andere Menschen einzutreten, vor dem Vater, vor dem Sohn und vor dem Heiligen Geist.